Demokratie hängt davon ab, dass Menschen mit ihren Verschiedenheiten miteinander im Gespräch und im Austausch stehen.
Okay, das Jüdische Museum kommt zu mir an die Schule, um mit mir über meine Probleme zu sprechen, mit mir über Rassismus zu sprechen.
Unsere Museumsarbeit ist primär Beziehungsarbeit. Zur demokratischen Praxis gehört eben ganz stark die Zivilgesellschaft.
Dass wir mit denen in den Austausch treten über Themen wie Rassismus, Diskriminierung, die sie selbst betreffen, und sehen, dass das Jüdische Museum Themen verhandelt, die sie betreffen.
Und wir wissen auch aus allen Studien, dass sich Menschen in Museen für andere Menschen interessieren. Vielleicht sogar mehr als für Objekte.
Makura. Kultur geht nah. Teilhabe weiterdenken. Wie können wir Kunst und Kultur für alle zugänglich machen? Welche Strategien helfen, Barrieren abzubauen? Analog und digital? Und vor allem, welche Wirkung hat das auf unsere Gesellschaft? Was verändert sich, wenn Museen, Bibliotheken, Archive und andere Kulturorte offener werden? Wie stärkt kulturelle Teilhabe den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie? In jeder Folge sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Kulturpolitik, Praxis und Wissenschaft. Wir entdecken neue Perspektiven, innovative Ansätze und künstlerische Positionen für eine vielfältige und offene Kulturlandschaft. Reinhören und inspirieren lassen.
Herzlich willkommen. Dies ist die erste Folge des neuen Podcasts von Makura. Makura ist das Portal der Kulturstiftung der Länder rund um kulturelle Teilhabe, Diversität, Vermittlung und kulturelle Bildung. Heute zum Thema Erleben, was uns zusammenhält, kulturelle Bildung in der Demokratie. Wir widmen uns den folgenden Fragen. Wie können Initiativen zur Verbesserung der kulturellen Teilhabe dabei unterstützen, resilient zu bleiben und Menschen darin zu bestärken, sich aktiv für demokratische Werte einzusetzen? Und was verändert sich eigentlich, wenn kulturelle Bildung als Weg genutzt wird, um für gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Werte und Menschenrechte wirksam zu werden? Und jetzt, hier und heute, freue ich mich ganz besonders, zu Gast sein zu dürfen in Frankfurt, genauer im Jüdischen Museum Frankfurts. Ich sitze hier mit Frau Prof. Dr. Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, und Arvin Madavi, Projektkoordinator in der Abteilung Bildung und Vermittlung im Jüdischen Museum. Ich selber bin Ina von Konowski aus der Redaktion von Makura bei der Kulturstiftung der Länder. Ein großer Punkt, ein wichtiges Ereignis dieses Museums war sicher die Neueröffnung. Und der Titel lautet seit der Neueröffnung im Jahr 2020, Wir sind jetzt. Im Leitbild des Museums wird erwähnt, dass die permanenten Ausstellungen des Museums in der Judengasse und auch hier im Rothschild-Palais einerseits die Bedeutung Frankfurts als eines der Zentren jüdischen Lebens unterstreichen sollen und zugleich steht hier der Neubeginn und die Gegenwart jüdischen Lebens hier in Frankfurt, aber auch in Deutschland und Europa im Mittelpunkt. Ich möchte Sie fragen, warum ist das jetzt so besonders und warum ist Ihnen das jetzt so besonders wichtig und wer ist eigentlich das Wir, über das wir sprechen?
Ja, vielen Dank, dass wir zusammensitzen und vielen Dank für diese Frage. Tatsächlich war dieses Motto, wir sind jetzt, mit dem wir wieder eröffnet haben, für uns die prägnante Zuspitzung unseres Selbstverständnisses. Wir erzählen und verstehen jüdische Geschichte und Kultur mit dem Fluchtpunkt auf die Gegenwart und aus der Gegenwart heraus. Das ist also eine doppelte Bewegung. Aus der Geschichte hin zur Gegenwart und aus der Gegenwart betrachten. Und genau so erzählen wir auch unsere Geschichten. Wir erzählen überhaupt Geschichten in unseren Ausstellungen immer in einer Art Gegenwärtigkeit. Und die Gegenwärtigkeit des Erzählens ist eine, in die wir partizipativ unsere Besucherinnen und Besucher einspannen. Das ist sozusagen der grundlegende Vermittlungsansatz, in dem wir arbeiten. Aber es gibt natürlich eine politische Dimension. Die jüdische Gegenwart hat sich massiv verändert seit der Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus den postsowjetischen Ländern und auch von Israelis. Und es war uns ganz wichtig, Bezug zu nehmen auf die jüdische Gegenwart. Also sozusagen da den Hauptbezugspunkt unserer Arbeit hinzusetzen. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, dass wir einen politischen Bildungsauftrag haben, obwohl wir eine Kultureinrichtung sind, weil wir immer agieren vor dem Hintergrund der Shoah. Und das bedeutet, dieses massiven Einschnittes der Vernichtung, Zerstörung von jüdischer Kultur und 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Und wir haben es mit diesen Nachwirkungen zu tun, dieses massiven Zivilisationsbruchs in Europa. Und auch das ist ein Jetzt. Diese Nachwirkungen sind ein Jetzt. Die Veränderungen, die sich in der Erinnerung an diesen historischen Einschnitt zeigen sich jetzt. In der Gegenwart gibt es die Angriffe auf die Gedenkstätten, Erinnerungsorte, Erinnerungspraktiken an die Shoah. In der Gegenwart stellt sich die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und diese Frage stellt sich unter zunehmend gewaltvollen Vorzeichen. Und diesen Fluchtpunkt, der politische Fluchtpunkt ist unserer Arbeit, auch den wollten wir immer mit dem Slogan "Wir sind jetzt" markieren. Und wir bedeutet nicht ausschließlich wir Jüdinnen und Juden, sondern wir bedeutet ein Bezugsverhältnis, bedeutet letztlich ein gemeinsames, eine gemeinsame Aufgabe, einen gemeinsamen Raum, eine gemeinsame Gegenwart, die wir gemeinsam gestalten.
Jetzt sind ja, wenn man Ihre Website anguckt, wenn man hier durchs Haus geht, sieht man, wie viele unterschiedliche Angebote es hier gibt. Hier haben Sie die Dauerausstellung an verschiedenen Orten. Es gibt Gedenkorte, es gibt Erinnerungsorte. Sie veranstalten Workshops mit Familien, mit Schulklassen. Sie kooperieren ja sehr eng auch mit einzelnen Schulen und auch mit dem Bildungssystem. Was bedeutet dieser politische Bildungsauftrag, von dem Sie gerade sprachen, für die Entwicklung dieser Angebote? Wie entstehen diese Angebote hier im Haus und wie wirkt sozusagen dieser politische Auftrag, den Sie haben, darauf ein?
Also grundsätzlich muss man da vielleicht erstmal so über unsere Größe sprechen. Wir sind das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland und das zweitgrößte. Aber wir sind immer noch ein kommunikativer Zusammenhang. Bei uns arbeiten zurzeit 35 Menschen. Das heißt, Arvin sehe ich schon 2-3 Mal pro Woche. Und wir sind also kontinuierlich im Gespräch miteinander. Was wir als Mission Statement definieren, weiß auch jeder und hat eigentlich auch ein Großteil des Kollegiums mitgeschrieben und sich eingebracht. Und das heißt, wir entwickeln eigentlich unsere Programmatik gemeinsam weiter und diskutieren auch immer wieder auch nach Einschnitten wie etwa dem 7. Oktober oder jetzt mit Blick auf den Jahrestag 80 Jahre Befreiung von Auschwitz. Gibt es Veränderungen? Was sind die Themen und Perspektiven, die wir setzen müssen? Was müssen wir wie justieren? Und das tun wir in einem kommunikativen Zusammenhang. Und aus denen erwachsen dann auch Notwendigkeiten. Und uns war von vornherein die Programmatik, ein Museum ohne Mauern zu sein. Das heißt, rauszugehen, auch unsere Relevanz nicht ausschließlich über unsere Besucherzahlen zu verstehen, sondern da auch eine digitale Dimension mit reinzunehmen, aber eben auch Arbeit vor Ort. Und das bedeutet in Schulklassen, das bedeutet in Kindertagesstätten, im Stadtraum, also außerhalb dieses Museums zu machen. Denn wir, und da sind wir jetzt wieder politisch, erreichen doch nur die Menschen, die wir erreichen sollten mit unseren Themen, wenn wir sie an den Orten auffinden, wo sie sich befinden. Diejenigen, die hierher kommen, haben in der Regel schon ein Bezugsverhältnis zu unseren Themen und interessieren sich. Deswegen unser politischer Auftrag ist, dahin zu gehen, wo diejenigen sind, die dieses Verhältnis für sich nicht unbedingt sehen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es aus sozialen Gründen, weil sie aus Familien kommen, in denen man nicht auf die Idee käme, in ein Museum zu gehen, sei es, weil wir ein jüdisches Museum sind. Wir sind mit Sicherheit ein Museum, wo die Schwelle höher ist als in anderen Museen. Deswegen haben wir uns von Anfang an es zur Aufgabe gemacht, die Schwelle zu senken. Und das hat natürlich, und das wäre dann der heutige museologische Diskurs, immer auch mit einem Gedanken von Inklusion zu tun. Wir, da ist wieder das Wir, sind natürlich ein Museum für alle. Und wir wissen aber auch, dass sich nicht alle unser Museum so sehen. Deswegen müssen wir dorthin gehen, an die Orte, wo alle eben sind.
Und wenn Sie in dieser Art und Weise, sagen die Ohren und die Augen, auf Empfangen einstellen, was sind so die Interessen und die Anliegen, mit denen gerade junge Menschen entweder auf Sie zukommen oder mit denen Sie empfangen werden auch?
Ich glaube, das kommt auf das Setting an. Welche Klasse kommt? Ist es eine Klasse von der jüdischen Schule? Die kommen mit ganz anderen Anliegen und Interessen als eine Schule von der integrativen Gesamtschule vom Stadtrand. Ist es ein Besuch nach einem antisemitischen Vorfall, in dem die Lehrkraft sich denkt, dass es eine kluge Entscheidung wäre, jetzt ins Museum, jüdische Museum aufzusuchen? Es kommt schon auf das Setting an, in welchem Verhältnis die Klasse gerade das Museum aufsucht. Was wir beobachten, ist, dass die meisten SchülerInnen kein Anliegen haben oder kein direktes Interesse, weil sie auch keine Vorstellung davon haben, würde ich sagen, was in einem jüdischen Museum zu sehen ist. Wenn ich keine Vorstellung davon habe, was in einem jüdischen Museum zu sehen ist, dann komme ich auch nicht mit einem spezifischen Interesse. Was wir eher beobachten, ist, dass die Lehrkräfte ein Anliegen haben, eine Erwartungshaltung an die SchülerInnen und Schüler, wie man ins jüdische Museum geht, was man hier lernen soll. Und das spüren die SchülerInnen auch natürlich. Viele der Anliegen und Interessen ergeben sich erst in der Ausstellung, sobald wir mit den SchülerInnen drin sind und sie sehen, was ist überhaupt im jüdischen Museum zu sehen. Es geht nicht um den Nationalsozialismus, es geht nicht einfach nur um Antisemitismus, sondern es geht um gegenwärtiges jüdisches Leben, von denen die SchülerInnen, wenn wir über jüdisches Leben in Deutschland reden, haben die meisten SchülerInnen und auch Erwachsene irgendwie so ein Dreieck im Kopf, Israel, Holocaust, Antisemitismus. Aber dass hier auch gegenwärtiges jüdisches Leben dargestellt wird, würde ich sagen, wissen die wenigsten SchülerInnen. Aber vielleicht hast du da eine andere Perspektive zu, höre ich jetzt nicht so an.
Nee, ich höre dir zu. Also ich denke, du bist da ja einfach in direkten Kontakt. Ich glaube, das Dreieck ist ganz wichtig, das auch als solches zu benennen, weil es ja ein Dreieck ist, wo wir uns von vornherein gesagt haben, wir wollen uns da nicht reindrängen lassen. Und wir merken auch immer wieder, wie wir medial da reingedrängt werden. Also ich könnte sozusagen Wanderaufklärerin in Sachen Antisemitismus werden. Ich hätte sehr früh entscheiden können, meinen ganzen Alltag mit Interviews zu Israel oder jetzt sehen wir es eben mit Blick auf den Jahrestag auch dann, wie halt immer das Interesse, mediale Interesse anschwillt. Und es war von vornherein unsere Programmatik, Pluralisierung der Wahrnehmung und vor allen Dingen Jewish Agency, Jüdinnen und Juden als aktiv ihr Leben gestaltende Menschen darzustellen, zu denen sich die mehrheitlich nicht jüdischen BesucherInnen, die wir ja haben, wir haben unterhalb von 10% jüdische BesucherInnen, zu denen sie sich aktiv in ein Beziehungsverhältnis, es geht hier eigentlich um Beziehungsarbeit, so finde ich, unsere Museumsarbeit ist primär Beziehungsarbeit, Beziehungsarbeit als Voraussetzung für Gesellschaft, weil Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn ich eine Beziehung aufbaue zu Menschen, die anders sind als ich selbst. Und das ist eigentlich eine unserer Hauptaufgaben und ich denke, unsere Bildungsarbeit ist deshalb so wichtig, weil sie genau diese Aufgabe sich stellt und leistet.
Also wenn ich in Schulklassen gehe und das Projekt Anti-Anti, das ist ein Outreach-Programm, das heißt, es besucht Schulen, es geht aktiv an Schulen, vor allem an berufsbildende Schulen. Wenn ich da anspreche, ich komme vom jüdischen Museum, war jemand schon mal von euch in einem Museum, ne? Melden sich vielleicht 2, 3 SchülerInnen. Dann fragt man, in welchem Museum wart ihr? Und das ist in der Regel immer das Senckenberg-Museum oder das Historische Museum. Dann fragt man, okay, was gibt's da zu sehen? Dinos, alte Sachen. Dann fragt man, was gibt's im jüdischen Museum zu sehen? Kommt auch immer alte Sachen, Tod oder irgendwas mit Nationalsozialismus. Und dann langsam ranzutasten, okay, was kennt ihr denn noch zum Judentum? Was fällt euch ein? Und dann kommen so langsam Ritualobjekte oder Bekleidungsstücke. Und sobald sie dann im Museum sind und andere Objekte sehen, wie beispielsweise, wir haben ein großartiges Gemälde von Oppenheim, Moses. Und darüber kommt man relativ schnell in diese Bezugspunkte, von denen du eben gesprochen hast. Ne? Also Fragen von Emanzipation, von Assimilation, von Anpassung, Also Oppenheim ist einer der wenigen Künstler und Personen, die nicht konvertieren, ne? Die sagen, ich gebe mein Judentum nicht auf, das ist Teil meiner Identität, ich stelle jüdische Bilder dar oder irgendwie...
Ich stelle biblische Motive dar, die in der christlichen Kunstgeschichte ganz anders interpretiert wurden und ich eröffne eine andere Perspektive. Moses ist überlebensgroß, hat große Muskeln, hat natürlich keine Hörner, sondern ist erleuchtet. Die Schrifttafeln haben natürlich hebräische Schriftzeichen. So, es gibt eine andere und zwar eine stolze jüdische Perspektive und in seinen Bildern und das verändert irgendwie den Blick, denke ich.
Ja. Jesus ohne Kreuz, ohne Heiligenschein. Ich gebe mein Judentum nicht auf. Die Konversion ist nicht das Entrebillet in die europäische Geisteskultur oder so, sondern ich I stick to my roots im Prinzip, auch wenn das auf Gegenwehr stößt von Seiten von LehrerInnen oder Lehrern damals an der Kunsthochschule, die ihm sagen oder prophezeien, du wirst keinen Erfolg haben, wenn du dich nicht an der christlichen Bildwelt bedienst. Und da kann man schon Anknüpfungspunkte zu heute ziehen. Ne? Also wir haben viele Schülerinnen, die einen Hijab tragen. Denen wird auch gesagt, nimm das Hijab ab und du wirst tendenziell erfolgreicher sein auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind Fragen von, okay, wie in welche Teile von meiner eigenen Identität will ich aufgeben? Was ist mir wichtig? Wie sehr will ich mich anpassen? Was bedeutet Integration? Was bedeutet Assimilation? Das sind alles Fragen, die schon irgendwie Anknüpfungspunkte an heute auch bilden.
Aber ich glaube, das ist mit Blick auf den Horizont dieses Podcasts ganz wichtig. Also wir sind eben in einer Zeit und das sieht man in seinen Gemälden, beginnend des 19. Jahrhunderts, wo Juden ihre Rechte temporär als Bürger bekommen hatten unter der napoleonischen Besetzung und wieder verlieren. Und dann hier in Frankfurt zumindest, in Berlin, Preußen ist ein bisschen anders, aber 50 Jahre lang kämpfen, um gleichberechtigte Bürger zu werden. Und sie sind also ganz aktiv Teil dessen, was man eben ja die freiheitliche Bewegung des 19. Jahrhunderts nennt. Sie kämpfen um Gleichberechtigung, um Gleichstellung, um Freiheitsrechte, um Einstellung in staatliche Positionen und damit um Repräsentanz. Und das sind alles Kämpfe, die da geführt werden, die heute für viele postmigrantische, migrantisierte oder auch migrantische Jugendliche ganz aktuelle und interessante Kämpfe sind. Das ist auch etwas, Stichwort Wir sind jetzt, was uns wichtig ist, Geschichte so zu erzählen, dass sie sozusagen in der Gegenwart brenzlig, inspirierend und auch empowernd wirkt.
Gibt es ein Bewusstsein, wie bedroht die Demokratie vielleicht ist hier in Deutschland? Sie sprachen gerade von den Anfängen oder von der Wiege der Demokratie hier in Frankfurt. Wie verändert sich diese Perspektive sozusagen auf demokratische Werte, demokratische Kompetenzen auch, die man ja hier erleben kann durchaus? Wie ist da der Zusammenhang aus Ihrer Sicht und wie wird da reflektiert im Gespräch auch mit Ihren Besucherinnen? Vielleicht nochmal als Erfahrung aus dem Programm Anti-Anti mit Berufsschulen.
Inwieweit die Demokratiegefährdung reflektiert wird von Seiten der SchülerInnen?
Ja, also man kann ja fragen, was hat das damit zu tun? Mich selber, ich reflektiere mich selber hier, ich habe Gelegenheiten, andere Perspektiven kennenzulernen hier im Museum. Was hat das mit der Demokratie oder mit demokratischen Werten zu tun? Wie kommt das vor? Wie bringen Sie das rein? Wie wird das besprochen in dem Programm?
Das ist eine große Frage, glaube ich, einfach. Was wir in den letzten, ich bin bei dem Projekt jetzt 5 Jahre, was man schon erlebt, ist auch der gesellschaftliche Rechtsdruck macht auch bei den SchülerInnen nicht halt. Ne? Also wir haben schon auch eine Zunahme, starke Zunahme, beispielsweise an Queerfeindlichkeit bei den Jugendlichen. Das erleben wir sehr stark. Wir erleben eine Zunahme von Diskriminierung. Also das macht bei den Schülern nicht halt. Und was ich schon sehe, ist, dass wenn die Jugendlichen ins Museum kommen oder sehen, dass wir mit denen in den Austausch treten über Themen wie Rassismus, Diskriminierung, die sie selbst betreffen und sehen, dass das jüdische Museum Themen verhandelt, die sie betreffen, die in der Schule vielleicht keinen Raum haben, zu Hause keinen Raum haben, mit denen sie sich vereinzelt sehen, dass das schon einen positiven Effekt auf die Schülerinnen hat. Okay, das Jüdische Museum kommt zu mir an die Schule, um mit mir über meine Probleme zu sprechen, um mit mir über Rassismus zu sprechen, um zu überlegen, was Handlungsmöglichkeiten sind. Ja, das erlebe ich schon und gleichzeitig auch diese Zunahme an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, kann man schon sagen. Klar, es sind alle Facetten irgendwie. Das erlebe ich schon in den letzten Jahren und macht einen auch nachdenklich in der politischen Arbeit, wie man da, was Anknüpfungspunkte sind und wie man dem begegnen kann. Also ich merke das auch bei den Lehrkräften, die so zum Teil auch so ein bisschen hilfloser werden.
Also ich glaube, wenn es um Demokratie geht, dann ist das für viele ja erstmal ein abstrakter Begriff. Und wir haben selber gerade eine Schleife von Selbstreflexion gehabt im Bildung- und Vermittlungsbereich, wo wir gesagt haben, eigentlich ist Demokratie, Bildung unser Kernauftrag, unser sozusagen, unter das können wir eigentlich ganz viel von dem, was wir tun, subsumieren. Und aber was das eben vor allen Dingen heißt, das bedeutet Konkretion des Demokratiebegriffs. Was bedeutet Demokratie? Es bedeutet demokratische Praxis, eine Erfahrung von Mündigkeit. Ich kann gestalten, wie ich in dieser Gesellschaft leben möchte und wie kann ich das gestalten. Und sozusagen da positive Identifikationsbeispiele zu geben. Auch das ist Teil unserer Aufgabe, um zu konterkarieren, dieses Gefühl, dass es quasi eine Art Entfremdung von diesem Vokabular, in dem überhaupt Gesellschaft verhandelt und diskutiert wird. Und dass eben Parlament und Parlamentarismus eine Form der demokratischen Praxis ist, aber zur demokratischen Praxis gehört eben ganz stark die Zivilgesellschaft und die zivilgesellschaftliche demokratische Praxis, die Lebensräume gestaltet, sich einsetzt für Geschichte, für Gleichberechtigung, dafür für gleiche Rechte für alle und auch immer für sowas wie die Würde des Menschen. Das sind Gedanken, zu denen wir irgendwie anregen wollen und dann auch möglichst eben konkret, weil die Geschichten, die wir erzählen, hier konkrete Geschichten von konkreten Menschen sind.
Haben Sie Beispiele, wo Sie mal beobachten konnten, wie aus dem Lernen über die Geschichte, aus dem Erinnern, aus dem Gedenken eine aktive Solidarität auch wird?
Ja, was mich mal besonders berührt hat, also im Bereich der kulturellen Bildung arbeiten wir sehr gerne interdisziplinär, auch mit anderen Einrichtungen zusammen, sehr gerne auch mit Theatern und Performance-Orten und bieten also andere Zugänge, sinnlichere Zugänge zu unseren Themen an. Und wir hatten hier relativ bald nach der Eröffnung mal haben Jugendliche ein Theaterstück entwickelt in unserer Dauerausstellung. Und da gab es einen Jungen, der aus Syrien geflüchtet war, ohne seine Eltern. Das ist ja schon mal so das Erste, wo man so, wenn man jüdische Geschichte kennt und weiß, wie viele Kinder eben alleine gekommen sind, zum Teil klingt da auch was nach in Sachen, was wir Kindertransport nennen. Aber er hat sich gar nicht so eine Geschichte ausgesucht in unserer Dauerausstellung, sondern er hat sich die Geschichte eines Auschwitz-Überlebenden ausgesucht, der mit dem ersten Massentransport aus Frankfurt 1941 nach Auschwitz deportiert wurde, überlebt hat, Modelleisenbahnen gesammelt hat und er hat sich in Bezug gesetzt zu dessen Geschichte in seiner Performance und dazu gehörte eben, dessen Geschichte zu erzählen. Und das fand ich enorm. Der kommt aus einem Land, in der wirklich Antisemitismus letztlich sowas wie Staatsräson ist, ja, in der überall Mein Kampf verkauft wird, in der es keine Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden jenseits des Staates Israel gibt. Und er identifiziert sich mit diesem Auschwitz-Überlebenden, dessen Erfahrung. Also das ist, das fand ich sehr besonders und ich glaube auch, dass wenn dieser Junge diesen Prozess hier durchlaufen hat, alle anderen haben auch gesehen, dass er diesen Prozess durchlaufen hat. Das sind so Momente, wo ich denke, das bleibt.
Wir rufen ja auch in dem Sinne immer wieder zur Solidarität auf, ne? Also wir haben diese Führung, Auseinandersetzung mit Antisemitismus, wo es sehr stark darum geht, ist es immer jüdische Perspektive auf in diesem Museum, ne? Jüdische Perspektive auf Antisemitismus und jüdische Widerständigkeit gegen Antisemitismus. Das lässt natürlich die Besuchenden, die in der Mehrzahl nicht Juden sind, auch irgendwie so ein Gefühl zurück, ich kann mich zurücklehnen, Jüdinnen und Juden machen ja schon, die üben ja schon zivilen Ungehorsam. Und mein Schwerpunkt in diesen Führungen ist immer, es braucht aber auch eine aktive Zivilgesellschaft. Es reicht nicht aus, Jüdinnen und Juden sollten nicht die Personen sein, die auf die Straße gehen müssen, um gegen Antisemitismus zu kämpfen. Das beste Beispiel, was ich immer anbringe, ist, wenn ich mit SchülerInnen, aber auch vor allem mit Erwachsenen durch den Raum zur Gegenwart laufe, gibt es eine Stelle, wo es um den Fassbinder-Konflikt geht, um die Bühnenbesetzung, also es sollte ein Stück aufgeführt werden, ein antisemitisches Stück, hat sich die jüdische Gemeinde auch drüber gestritten, inwieweit das jetzt antisemitisch ist oder nicht, aber ein Großteil der Gemeinde hat das als antisemitisch empfunden und hat die Bühne besetzt. Das Stück konnte nicht stattfinden. Ignaz Bubis war einer der führenden Figuren damals, die mit bei der Bühnenbesetzung dabei waren. Und ich versuche dann nochmal so einen größeren Kontext zu geben über dieses Jahrzehnt oder über diese Jahre, 80er, 90er Jahre, wo man auch einen extrem starken Anstieg von Rechtsradikalismus hat, ne? DVU, Republikaner, also so ein ähnliches Verhältnis, vielleicht nicht zu heute, heute haben wir ein bisschen stärkeren Rechtsdruck, aber man konnte es schon absehen. Und die jüdische Gemeinde nutzt ihre Stimme nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch Sprachrohr zu sein für migrantische Personen, migrantische Organisationen, die vielleicht kein Gehör finden. Ignaz Bubis ist die einzige politische oder einer der Politiker, die nach Rostock-Lichtenhagen fährt, als da die Geflüchtetenunterkünfte brennen.
Der einzige
mit Michel Friedmann zusammen. Es ist wichtig in dem Sinne, dass die jüdische Gemeinde die Organisation ist, die sich schützend vor eine Community stellt, die als Community erstens vielleicht nicht wahrgenommen wird und in dem Sinne auch kein Sprachrohr hat. Und das finde ich sehr wichtig, weil da schon Allianzen gebildet wurden oder versucht wurde, Allianzen zu bilden.
Also uns sind diese verbindenden Perspektiven wichtig, weil wir denken, das ist ein Teil auch des Rechtspopulismus und der rechten Strategien zielt ja auf Spaltung und Polarisierung. Und Solidaritäten, die Reflexion über Gemeinsamkeiten zwischen, in dem Fall jetzt der jüdischen Tradition und der muslimischen Tradition, aber auch Gemeinsamkeiten von migrantischen oder postmigrantischen oder migrantisierten Gemeinschaften oder von kulturellen Gemeinschaften in einer Mehrheitsgesellschaft, die sich anders versteht. Das sind Perspektiven, die uns wichtig sind, weil wir denken, Demokratie hängt davon ab, dass Menschen mit ihren Verschiedenheiten miteinander im Gespräch und im Austausch stehen und immer wieder aushandeln, sozusagen, was die ihre Gestaltungsräume. Und da gibt es aus unserer Sicht eine andere Aufgabe auch noch, und das ist die, gegen diese Art von zugespitzter Identitätspolitik anzugehen. Die Identitätspolitik in den letzten Jahren, die mir irgendwie sagt, du bist das und das und das, du bist so geboren, du hast die Hautfarbe, du kommst aus dem Status heraus, so und so. Deswegen, das ist deine Sprechposition und stell dich in die Ecke und du sprichst für niemand anderen, nur für dich selbst. Und am Ende pulverisieren wir uns also auch gesellschaftlich in lauter Individuen, die nicht miteinander gemeinsam sprechfähig sind. Und während die Geschichte uns, die jüdische Geschichte uns sagt, erstmal Identitäten sind im Fluss und ändern sich, Selbstverständnisse ändern sich, auch jüdische Selbstverständnisse sind sehr verschieden, in unserer Arbeit sehr, sehr verschieden. Also ist unser Thema, hat mit Verschiedenheit zu tun und mit Gemeinsamkeit. Und ich glaube, da ist so das politische Momentum auch wieder was eben so die Frage von Solidarität, von Gemeinschaften und auch von Identität angeht.
Kultureinrichtungen schaffen ja mehr und mehr Räume für genau diesen Diskurs über Unterschiedlichkeit und über Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten und organisieren einen Streit, sage ich mal, der demokratisch gedacht werden kann und gedacht werden soll. Wie schlägt sich das hier nieder oder wie wird es sichtbar hier im Haus, dass diese Räume auch als demokratische Räume gedacht sind? In dem Sinne, dass sie Solidarität anstiften, dass es hier um Empathie geht, um respektvolles Streiten. Wie wird das sichtbar?
Naja, also zunächst würde ich sagen, verstehen wir uns schon relativ dezidiert auch als Diskursort. Und wir denken, und das würde ich jetzt aber für Museen allgemein sagen, wir wissen ja, Museen genießen ein hohes Vertrauen in der Gesellschaft. Also aufgrund dessen, dass sie natürlich auch wirklich auf der einen Seite, würde ich immer sagen, solide wissenschaftlich arbeiten, aber auf der anderen Seite eben Orte sind, in denen Menschen mit verschiedensten Hintergründen aufeinandertreffen. Und wir wissen auch aus allen Studien, dass sich Menschen in Museen für andere Menschen interessieren, vielleicht sogar mehr als für Objekte. Und sozusagen dieses Interesse zu nutzen, für diskursiv zu nutzen, das verstehen wir als unsere Aufgabe. Und dann kommt hinzu, dass unser Thema, nämlich jüdische Geschichte und Kultur, gerade in ihrer Gegenwärtigkeit ein hochkonfliktuelles Thema ist, das quasi sich in der jüdischen Gegenwart wie in einem Brennglas die meisten Konflikte unserer Zeit widerspiegeln, sei es die Konflikte um Erinnerungspolitik und Erinnerungspraxis, sei es Konflikte um Identitätspolitik, um die Frage von Diversität und einer diversen Gesellschaft, postmigrantischen Gesellschaft. Also all das spiegelt sich in unserem Feld. Das heißt, wir haben zu diesen Konflikten etwas zu sagen, weil wir in denen einen Standpunkt vertreten. Und deswegen können wir den Diskurs über diese Konflikte auch in unserem Museum führen. Und das tun wir auch. Also wir gehen auch kontroversielle Themen an. Wir haben beispielsweise eine Diskussion geführt schon über das Thema Cancel Culture, was ja seit dem 7. Oktober nochmal wirklich auch politisiert wird von manchen Menschen. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die ausgeladen werden, weil sie unliebsame Positionen vertreten, insbesondere auf in Bezug auf Israel und Gaza. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, da eine Reflexion über diesen hitzigen Diskurs und diesen polarisierten Diskurs herzustellen. Und dafür haben wir eben, verstehen wir uns als Diskursort, organisieren Veranstaltungen und Gesprächsräume und machen Bildungsarbeit mit Jugendlichen, wo dann dieses ganze hoch aufgeladene, symbolische, was im Feuilleton stattfindet, sich runterbricht in eine ganz simple Frage, nämlich die ist eigentlich die Gewalt, die deine Familie erfahren hat, mehr 50 Jahre mehr wert als die Gewalt, die deine, diese simple Frage. Und wenn wir kommen und sagen, na, wir hören da erstmal zu und setzen das in Verhältnisse miteinander, dann öffnen sich ja Räume.
Sie evaluieren ja auch Ihre Programme. Ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest einige wissenschaftliche Publikationen habe ich wahrgenommen oder wahrnehmen dürfen. Können Sie ein paar Einblicke geben, wie die Programme wirken, gerade so in diesem zum Thema Demokratiefähigkeit, Demokratiekompetenz?
Ja, also die beiden Outreach-Programme Anti-Anti und Schattentheater Nahrheiten und Wahrheiten wurden von 2017 bis 2024 von Professor Dr. Benno Hafenegger von der Uni Marburg evaluiert. Er hat bei den Schattenspiel, dazu muss man sagen, das sind Grundschulkinder, da hat er Gruppeninterviews durchgeführt mit den SchülerInnen von Anti-Anti, das sind berufsbildende SchülerInnen, hat er Einzelinterviews durchgeführt. Ich glaube, schätzungsweise ca. 400. Und die hat er ausgewertet. Und teilweise hat er auch Beobachtungen. Also er hat sich in Workshops reingesetzt und hat notiert. Genau, und ich habe mir heute nochmal die Publikation angeschaut, die Auswertung, weil ich es relativ spannend fand, weil ich heute ein Vorbereitungstreffen hatte für einen Workshop. Und was ich spannend fand, war, dass die SchülerInnen vor allem den Museumsbesuch immer als positiven Lernfaktor empfunden haben. Klar, Museum, außerschulischer Lernort, ich muss nicht in der Schule sitzen und so, aber immer, es wundert mich auch selber immer so ein bisschen, wenn man denkt so, okay, ich bin in der ersten Sitzung bei den Schülern, die können sich gar nichts unter Museum vorstellen und am Ende von diesen 6 Workshops sagen sie, der Museumsbesuch war das Beste, was sie hatten. Und das liegt auch daran, dass wir halt Beziehungen setzen, ne? Also wir schauen uns das Judentum an, aber setzen das auch immer in Beziehung zum Islam, zum Christentum. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, ihr eigenes Wissen einzubringen, Wissen, das eventuell als defizitär betrachtet wird oder keinen Raum hat in der Schule. Die SchülerInnen können sich einbringen. Sie werden als ExpertInnen angesprochen. Deshalb der Museumsbesuch wurde immer positiv hervorgehoben. Und das, was die beiden Projekte halt auch versuchen, was eine Besonderheit an diesen Projekten ist, ist nicht nur politische Bildung zu machen, sondern kulturelle und politische Bildung zusammenzudenken. Also auch immer was Aktives, Gestaltendes. Also bei den Schattentheater ist das ein Schattentheaterprojekt, was am Ende aufgeführt wird vor den Eltern im Jüdischen Museum. Sie werden gewürdigt. Und bei Anti-Anti ist das, sie machen Videos, sie zeichnen Comics gegen Diskriminierung. Wir hatten letzte Woche eine Abschlussveranstaltung, wo wir so eine kleine Vernissage im Veranstaltungssaal gemacht haben, in dem die SchülerInnen ihre Comics vorgestellt haben, wo sie im Prinzip eigene Diskriminierungserfahrungen verarbeitet haben. Und gerade dieser Aspekt, dass SchülerInnen, die, das sind teilweise geflüchtete SchülerInnen, teilweise Schüler mit Hauptschulabschluss, die relativ wenig Zugang zu so kultureller Bildung haben, im Sinne von so Museumskontext, klar, die haben auch kulturelle Bildung, aber eine andere natürlich, das wird so positiv wahrgenommen, dass es vor allem die beiden Aspekte sind, die in den Interviews besonders genannt werden und dann auch die Beziehungsarbeit, die wir mit den SchülerInnen eingehen. Wir haben die, anders als viele andere kulturell-politische Bildungsworkshops, geht Anti-Anti beispielsweise über ein halbes Jahr. Das sind 6 Workshop-Einheiten, 5 Stunden. In der Regel, wenn man politische Bildungsworkshops hat, sind die 2 bis 4 Stunden einmal und dann sieht man die SchülerInnen nie wieder. Wir gehen 6-mal in die Klasse, bis zu 7-mal mit der Abschlussveranstaltung und 8-mal mit wir stellen uns vor. Also wir haben eine intensive Zeit mit diesen Schülern, lernen die kennen und die lernen auch uns kennen. Die lernen das Haus kennen, die bauen Bezug zu dem Haus auf. Wir haben jetzt, sind dabei, die Programme auch so ein bisschen umzugestalten, weil wir sind jetzt, wir müssen uns natürlich auch an den jetzigen Gegebenheiten anpassen, Medienpädagogik ein bisschen vermehrt reinbringen und haben uns dazu entschieden, noch mehr kulturelle Bildungsformate reinzubringen und 2 Museumsbesuche durchzuführen. Genau, weil wir auch natürlich die Evaluation ernst nehmen und ja, und 2 Museumsbesuche freut uns, also wenn die SchülerInnen, wenn das scheinbar gut ankommt, ja.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist ja für Museen die Relevanzfrage oder manche nennen es die Impact-Frage, das ist ja eine zentrale Frage. Und wir sprechen ja im Museum von der Visitor Journey, also was ist vorher, bevor die erste Kontaktaufnahme mit dem Museum ist, was ist dann das Erleben des Museums und was ist nachher. Und ich denke, für die Relevanzfrage und die Impactfrage muss man sich das zusammenhängend. Gibt es einen Prozess der Veränderung? Gibt es was, was nachhalt? Und für die Einzelbesucherinnen haben wir hier auch nochmal wirklich ein Beziehungsangebot. Das ist unser Museum to go. Wenn man zu uns kommt, bekommt man ja so einen Lesezeichen, einen Bookmark, mit dem man durch die Ausstellung hinweg Dinge aktivieren kann in dann einem personalisierten Bereich der Website, der nur für die Person ist, mit einem Code und wo im Nachhinein ich von den Filmen der Ausstellung bis hin zu Rezepten der Familie Frank oder der Familie Sänger vorfinden kann. Und also ich glaube, für diese Evaluationsfrage, da sehen wir auch zum Beispiel, wie viele Zugriffe es gibt. Und das ist, wir sehen, dass fast jeder Zweite, der so ein Museum to go hat, auf die Website geht und in diesem Bereich sich einloggt. Das ist sehr, sehr viel. Und das heißt, es gibt was, was nachhalt. Und das ist für mich eigentlich das Wichtige. Ich möchte eine Berührung schaffen, hier mit diesem Museum eine anregen zur Selbstreflexion. Ist ja eine Bildungsarbeit unser Motto, aber dass dieses Museum bei den Besuchenden ja wirklich etwas anstößt. Das ist, und ein Reflexionsprozess ist nie nur kognitiv, der ist eben auch emotional, der hat auch mit den eigenen Erfahrungen, mit der eigenen Geschichte zu tun. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen an der Stelle dann auch verändern. Dass Menschen, die mit uns in Berührung gekommen sind, auf die eine oder andere Art und Weise ein bisschen anders aus dieser Begegnung rausgehen.
Vielleicht dazu, weil ich ja vor allem im Bereich Outreach, also tätig bin, weil das relativ häufig mit so Audience Development, Zielgruppendiversifizierung, ne? Also wir wollen was anstoßen bei den Besuchenden, aber auch Outreach ist nicht nur einfach zum Selbstzweck, wir wollen irgendwie mehr BesucherInnen zahlen, diversere BesucherInnen zahlen, sondern es geht uns auch um ein Inreach. Also wie können wir unsere Programme anpassen? Wie können wir Ausstellungen an den Interessen, was sind Veranstaltungen, die Leute interessieren könnte, was ist Wissen, was sonst keinen Platz hat, was wir einbinden können in unsere Bildungsprogramme. Also es geht auch nicht nur einfach um dieses Outreach und Punkt. Wir haben mehrere SchülerInnen erreicht, die wir sonst nicht erreichen, die sonst nie in unser Haus kommen, sondern was hat deren Wissen, was haben deren Perspektiven, deren Horizonte auch für Impact auf unsere Arbeit? Wie können wir da in so ein Wechselspiel gelangen, ne? Also das ist nicht einfach nur um Zielgruppendiversifizierung und Punkt, sondern Outreach ist auch immer ein Inreach, ne? Also die Frage von Inklusion. Wir arbeiten sehr stark mit Behindertenverbänden oder so zusammen, wenn es irgendwie darum geht, wie wollen wir unser Haus gestalten, ne?
Wie schlägt sich das noch nieder? Also in der Architektur, in der Raumgestaltung kann ich es mir vorstellen. Gibt es noch mehr Beispiele dafür, wie sozusagen diese Rückkopplung des Außen in das Museum, also das Inreach, was Sie beschreiben, sich zeigt oder manifestiert?
Beispielsweise an Führungen. Wir haben Klangführungen für alle, also es ist inklusiv, aber in erster Linie für Menschen mit einer Seheinschränkung oder die blind sind. Wir haben Tastführungen, wir haben einen Media Guide, der beispielsweise in leichter Sprache sogar die Besuchenden durch die Ausstellung führen. Also wir versuchen schon auf unterschiedlichen Ebenen unser Programm so inklusiv wie möglich zu gestalten. Natürlich hat das auch seine Grenzen irgendwie, aber wir sind gerade in einem Prozess.
Schon lange, das immer weiter auszubauen. Ich glaube, was auch für uns immer wichtig war bei dem Inklusionsansatz oder beim inklusiven Denken, und das hat ja auch was mit jüdischer Geschichte und Kultur zu tun, ist nicht so sehr zu separieren. Also nicht so sehr zu sagen, für die machen wir das, die finden das, sondern da auch inklusiv zu denken. Das zum Beispiel sind die Tastangebote, die wir in der Ausstellung haben. Also wir haben auch Tastobjekte in jedem Raum und die sind so schön, dass wir sehen irgendwie, die werden wirklich also von fast allen Besuchenden auch angeschaut und angefasst und die sehen dann auch nochmal was mehr an den Erhebungen. Also das heißt, diese Arten von sinnlichen Zugängen schaffen ja auch nochmal auch für Menschen, die die Räume mit Augen wahrnehmen, nochmal einen anderen Blick. Und
ich sehe die Erwachsenen immer an der Kinderstation. Challah, ja, zusammen oder die Tora einwickeln. Also ja, die Leute wollen ja auch was unterschiedliche, ja, Zugänge zur Ausstellung haben. Ja.
Und wenn Sie es in einem Satz formulieren müssten, was erlebe ich hier im Haus, was mich den anderen Menschen näher bringt? Was ist der Kern?
Ich erlebe hier eine Vielzahl von sehr berührenden einzelnen Geschichten von jüdischen Menschen, die ihr Leben aktiv gestaltet haben und selbstbestimmt versucht haben, die Rahmenbedingungen so zu definieren ihres Lebens, dass sie sich entfalten können.
Vielleicht als Zusatz, der letzten Nebensatz vielleicht noch, kannst du mir auch widersprechen, nicht nur ihren Rahmen sprengen, sondern für alle. Also es ist auch immer dieser jüdisch-universalistische Gedanke, irgendwie nicht nur, was wir eben hatten, nur für dem und dem und jeder kriegt sein eigenes Recht, sondern gleiche Rechte für alle. Also man erkämpft nicht nur für sich, sondern für alle versucht man was zu erkämpfen.
Und ich glaube, das ist das Überraschende an einem Besuch des Jüdischen Museums. Ich lasse mich auf etwas ein, was schon einer partikularen Erfahrung und auch Tradition beruht, aber ich entdecke Gemeinsames und Verbindendes und Fragen, die universell sind und eben mit unserer Gegenwart zu tun haben.
In diesem Haus hier und sicher auch in anderen Museen ist man oder bin ich mit ganz gemischten Gefühlen konfrontiert. Wie geht Ihnen das als Team? Wie bleiben Sie optimistisch und zuversichtlich und so energiegeladen, dass Sie dieses Programm hier weiterführen und weiter ausbauen und da dranbleiben?
Bei mir ist auf jeden Fall das Feedback, was ich von Besuchenden, SchülerInnen, Erwachsenen oder sonst wem bekomme. Nach einer Veranstaltung, die auf einen zukommen und sagen, wie wichtig das jetzt war, irgendwie darüber zu diskutieren, über Angriffe auf Erinnerungspolitik zu diskutieren, wir hatten vorletzte Woche eine Veranstaltung dazu, die diesen Rahmen dieser Veranstaltung nutzen, aus dieser Vereinzelung rauszukommen und gemeinsam zu diskutieren, wie man jetzt diese Angriffe abwehren kann. SchülerInnen, die nach einem halben Jahr irgendwie bei der letzten Sitzung einem sagen, wie sehr sie einem fehlen werden. Also das sind so einzelne Feedbacks, die man über Mail oder sonst wie bekommt, persönlich gesagt bekommt oder außerhalb der Arbeit, ne, wenn ich im Freundeskreis bin und Leute erfahren, dass ich Antisemitismusprävention mache. Ach, was ist das für eine wichtige Arbeit? Klar, das macht was mit einem und man merkt dann auch nochmal selber, ich habe ja eben ein sehr düsteres Bild gezeichnet, irgendwie die eigene Relevanz nochmal und die Wichtigkeit der eigenen Arbeit. Das lässt einen schon so ein bisschen ja auch gerne zur Arbeit kommen, ja.
Also für mich, das ist natürlich eine Komponente, das, was wir merken, was wir bewirken und berühren, dass wir das tun, die Wirksamkeit unserer Museumsarbeit. Aber das andere würde ich schon auch sagen, wir haben unser Miteinander im Kollegium auch verändert und das war mir auch wichtig. Insbesondere seit dem 7. Oktober sind wir ein bisschen mehr zusammengerückt und achten auch aufeinander. Also, weil es ist einfach für die jüdischen Kolleginnen und Kollegen natürlich eine massive Doppelbelastung. Die meisten haben Familie in Israel und aber es ist eben auch so, dass die nicht-jüdischen Kolleginnen und Kollegen, die auf einmal auf Geburtstagspartys diskutieren müssen über ihren Arbeitsplatz. Und das heißt, wir sind wirklich nochmal mehr zusammengerückt. Wir haben auch Supervision gemacht und haben gerade uns auch dieses Jahr jetzt vorgenommen, also nicht noch Projekt und noch Projekt und noch Projekt, auch wenn, also nicht zu sagen, wir müssen jetzt, wir haben nur noch ein kleines Zeitfenster, um die Demokratie zu retten sozusagen, weil dann kriegen wir keine Luft mehr, sondern wir stellen uns jetzt so auf, dass wir diese Strecke auch schaffen, dass wir eine entsprechende Puste haben, dass wir eine entsprechende Infrastruktur haben und und so das Thema, was sowieso an Museen ein zentrales Thema wird, MitarbeiterInnenzufriedenheit, ist schon eines, was mich sehr beschäftigt. Und ich denke, das Schöne ist an der Stelle, dass wir eigentlich ein achtsames Miteinander haben, aber eben auch miteinander im Gespräch sind. Das hat mit unserer Größe zu tun. Das macht uns auch so agil, dass wir diese kurzen Kommunikationswege haben und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, aufeinander zu achten und Verständnis füreinander zu haben. Und die andere Stärke ist unsere Diversität. Wir sind ein sehr diverses Team in jeder Hinsicht und das ist unsere Stärke, dass wir die Themen, die wir haben, irgendwie auch unter uns verhandeln können. Und das ist noch mal wichtiger geworden jetzt in den letzten Monaten.
Ja, Sie hatten eben Ihr Selbstverständnis genannt als Museum ohne Mauern. Und ich sehe, es gibt Mauern und trotzdem ist man hier sehr, sehr eingeladen. Das ist mein Gefühl. Wie geht hier dieser Balanceakt zwischen Offenheit und Sicherheit? Es klang jetzt so, dass Sie diese Sicherheit sehr stark im Team finden und aus dem Team heraus auch schöpfen. Aber es ist ja immer so ein Austarieren, nicht?
Ja, aber also das war von Anfang an meine Haltung, als ich hierher gekommen bin. Wir haben im Hintergrund immer personenbezogene Sicherheitsmaßnahmen bei was immer wir tun. Das ist ein zusätzlicher Layer, der bei allem drauf ist. Ich wünschte, er wäre es nicht, aber das ist einfach die Notwendigkeit. Und gleichzeitig soll sie nicht unsere Haltung prägen. Und ich glaube, deswegen ist so eine Reflexion über Ängste zum Beispiel, auch bei uns im Team, aber insgesamt eine, die uns auch stark macht, zum Beispiel gegen Rechtspopulismus, weil der ja mit Ängsten spielt. Und das heißt also, die Situation, in die wir gedrängt werden, weil wir eben als jüdische Einrichtung wahrgenommen werden, was wir ja gar nicht sind. Wir sind eine Kultureinrichtung der Stadt Frankfurt, werden aber als jüdische Einrichtung wahrgenommen, haben deswegen im Hintergrund ähnliche Sicherheitsmaßnahmen laufen, nicht so scharf wie in jüdischen Organisationen, aber haben gleichzeitig die Haltung eben ein offenes, ein wirksames, ein in die Gesellschaft hinein wirksames Haus zu sein. Das ist immer ein Wabonk-Spiel aber wir haben letzten Sommer zum Beispiel auf unserem Vorplatz hier eine israelische Band gehabt, die jemenitische, also arabische Musik gespielt hat mit und das war für mich, weil wir uns das zur Aufgabe machen. Es muss möglich sein, solche Sachen weiterhin zu tun, dieses Risiko bei gleichzeitig im Hintergrund sehr, sehr viel Klärung, was Sachen Sicherheit eingeht, zu nehmen, damit wir uns nicht zurückdrängen lassen in sowas, was sich anfühlt wie eine Bastion oder im jüdischen Kontext dann wie ein Ghetto.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Professor Dr. Mirjam Wenzel und Arvin Madachi, für das Gespräch des ersten Podcasts von Makura. Tausend Dankeschön im Jüdischen Museum Frankfurt. Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Makura. Kultur geht nah. Teilhabe weiterdenken.